Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, schönen guten Morgen. Seit Wochen versucht Ursula von der Leyen, ihr Team für die neue EU-Kommission zusammenzustellen, was alles andere als einfach erscheint. Es gibt Streit um die Geschlechterparität und Aufgabenzuschnitte und den Einfluss von rechts außen. Wir sprechen gleich darüber, wo es vor allem hakt. Außerdem geht es nach Schweden, wo die Regierung Migranten mit sehr viel Geld dazu bewegen will, freiwillig das Land zu verlassen. Und auch wir berichten über die Hochwasserlage und schauen da vor allem auf Osteuropa. Eigentlich wollte Ursula von der Leyen letzten Mittwoch ihr Team für die nächste EU-Kommission vorstellen, doch der Termin ist geplatzt und wurde auf morgen verschoben. Denn von der Leyen hat unter anderem ein Männerproblem. Zu viele Länder wollen Kommissare nach Brüssel schicken und zu wenige Kommissarinnen. Dabei war der Plan eigentlich halbe halbe. Und das scheint nur das eine Problem zu sein. Vor allem die Sozialdemokraten sind mit der geplanten Aufgabenverteilung unzufrieden. Sie beklagen unter anderem, dass ihr Spitzenkandidat nicht berücksichtigt wurde. Alles nicht ganz einfach. Und vor wenigen Minuten wurde auch noch bekannt, dass der mächtige EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, zurücktritt. Ich möchte darüber jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Klaus Remme, sprechen. Herr Remme, wie begründet Breton seinen Rücktritt?
Ja, das ist interessant. Das ist eine kleine Bombe, die da geplatzt ist vor einer knappen Stunde, als Thierry Breton sein Kündigungsschreiben, wenn man es so will, dann auch noch gleich auf der Plattform X öffentlich stellte und wir insofern zumindest seine Sichtweise kennen. Er sagte, er sei von Präsident Macron im Juli als der Kandidat Frankreichs öffentlich benannt worden. Und in den allerletzten Tagen, so schreibt er, habe es einen Versuch der Kommissionspräsidentin gegeben, ohne Rücksprache mit mir, wie er schreibt, in Paris vorstellig zu werden und Macron zu bitten, seinen Vorschlag zu revidieren, eine Alternative zu nominieren. Deshalb sieht Breton keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit und ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.
Also das wird alles relativ schwierig, da ein Team zusammenzustellen. Das hört man da schon raus.
Ja, also absolut. Wir können sicher sein, dass da, wenn denn die Vorstellung morgen tatsächlich über die Bühne geht, nicht alle zufrieden sein werden. Ich sage eindeutig, wenn das so kommt, denn diese Nachricht wird möglicherweise Wellen auslösen, denn eine Alternative müsste benannt werden. Sie müsste eigentlich auch besprochen und geprüft werden von Ursula von der Leyen. Und wir wissen, es ist nicht die einzige jetzt neue unsichere Stelle. Es gibt eine weitere, die wir seit Tagen kennen, nämlich dass die Kandidatin Sloweniens noch aufgrund innenpolitischer Verfahren hängt im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, es spricht viel dafür, dass Marta Kos, so heißt sie, morgen nicht vorgestellt werden kann, wenn Ursula von der Leyen in Straßburg diese Kommission vorstellen wird. Ob das nun durch die Wirren, die der Rücktritt Bretons ausgelöst hat, noch einmal verschoben wird. Sie haben ja erwähnt, dass das schon ins Rutschen gekommen ist. Das muss man abwarten, dafür ist die Nachricht zu neu.
Lassen wir uns die einzelnen Konfliktlinien durchgehen. Die Sozialdemokraten hatten sich ja beklagt, dass es keine Geschlechterparität gibt. Nun soll es zwei Frauen mehr geben in der künftigen Kommission, so sie denn morgen vorgestellt wird. Wen konnte von der Leyen da überzeugen?
Naja, nicht nur Sozialdemokraten waren es, die da unzufrieden waren. Es war ja von der Leyen selbst, die den Anspruch stellte, einer paritätisch besetzten Kommission vorzustehen. Es gibt aber keinen formalen Hebel, diesen Anspruch durchzusetzen. Ursprünglich hatte sie, wie schon vor 5 Jahren, die Mitgliedsländer aufgefordert, einen Mann und eine Frau vorzuschlagen. Nur Bulgarien, also einer von 27, hat da Folge geleistet. Als das Ungleichgewicht mit anfangs nur 4 und dann 7 und dann 9 nominierten Frauen deutlich wurde, wuchs der Druck auf die Staaten, die noch nicht nominiert hatten. Belgien ist so ein Fall. Und von der Leyen lockte dann vor allem kleinere Staaten, Malta oder eben Slowenien, ich habe es erwähnt, die Nominierung nochmal zugunsten von Frauen zu ändern. Ein Lockmittel war den weiblichen Kandidaten gewichtige Ressorts zu versprechen. Das steht ganz allein in von der Leyens Macht, wer was bekommt. Nur mal als Beispiel, nehmen wir an, die von Slowenien nominierte Marta Kos wird jetzt bestätigt und würde dann, sagen wir, Erweiterungskommissarin, wäre das mit Blick auf die Westbalkanländer ein lohnendes Ressort für Slowenien. Und kommt es so, würde sicher über eine Absprache im Vorfeld spekuliert werden. Falls Kandidaten im Parlament in den Anhörungen scheitern, könnte das nochmal eine Chance sein, der Geschlechterparität näher zu kommen. Also ich denke mal, vermutlich wäre von der Leyen in diesem Jahr schon sehr froh, mit 13 Frauen anzufangen. Das wäre das Ergebnis von 2019.
Für Ärger sorgt wohl auch die Personalie Raphael Fitto von Melonis Fratelli d'Italia. Er soll geschäftsführender Vizepräsident für Wirtschaft werden. Relativ wichtiger Posten. Könnte es auch da noch Verschiebungen geben?
Ja, insgesamt zeigt das Beispiel Breton, dass das alles noch auf Sand gebaut ist. Da wird es Veränderungen geben. Sie haben Fitto angesprochen. Für ihn ist möglicherweise der Posten eines exekutiven Vizepräsidenten in der Kommission reserviert. Sie sehen, auch in der Kommission gibt es eine Hierarchie, da sind nicht alle gleich. Und Fitto als möglicher Wirtschaftskommissar ist vor allem für Sozialdemokraten, Grüne, Liberale ein Problem, weil er als Vertrauter der italienischen Regierungschefin Meloni viel Gewicht bekommen würde. Ein Mann und eine Partei innerhalb der rechtspopulistischen EKR-Fraktion, die gegen von der Leyen als Kommissionspräsidentin gestimmt haben. Während sich vor allem die Sozialdemokraten beschweren, dass ihr Spitzenkandidat Nicolas Schmidt aus Luxemburg gar nicht erst nominiert wurde. Das Parteibuch stimmte nicht und das gab in Luxemburg den Ausschlag. Aber insgesamt beklagen die Sozialdemokraten ein Ungleichgewicht mit nur 4 Nominierten aus ihren Reihen. Und dann gibt's noch eine Kritik, die anders gelagert ist, aber auch mit Fitto zusammenhängt. Es zeichnet sich ab, dass alle wichtigen Finanz- und Wirtschaftsressorts mit Kommissaren aus Ländern bedacht werden könnten, die hoch verschuldet sind und oder sich für gemeinschaftliche Schulden aussprechen. Italien, Frankreich, Spanien, Polen. Das sorgt für Missstimmung in Ländern wie den Niederlanden, wie Schweden, wie Österreich, die da eine andere Linie vertreten.
Es wird ja auch beklagt, dass von der Leyen die rechte bzw. rechtspopulistische EKR-Fraktion einbinden will, auch inhaltlich, nicht nur durch Kommissarsposten aus Italien von den Fratelli d'Italia. Ist da was dran? Und wenn ja, warum plant sie das?
Ja, für Teile der EKR-Fraktion stimmt das sicher. Schon vor der Wahl von der Leyen im Juli hatte sie auch im rechten Lager für sich selbst um Unterstützung geworben. Die Gründe sind offensichtlich. Dieses Parlament ist nach den Wahlen nach rechts gerückt. Von der Leyen will sich nicht ausschließlich auf die Grünen als Mehrheitsbeschaffer verlassen, außerhalb ihrer Plattform von Sozialdemokraten, Konservativen und Liberalen. Sie muss auch Rücksicht auf ihre eigene konservative EVP-Fraktion nehmen, die in manchen Fragen EKR-Parteien näher sind als den Grünen.
Lassen wir uns noch ein bisschen über Inhalte sprechen. Letzte Woche hat Mario Draghi einen alarmierenden Bericht zur Lage der europäischen Wirtschaft vorgestellt, fordert Investitionen von 800 Milliarden Euro pro Jahr. Wird von der Leyen das irgendwie berücksichtigen?
Na, also wenn sie den Bericht ernst nimmt, dann muss sie das berücksichtigen. Mario Draghi hat ein existenzielles Problem, so wörtlich, für die EU diagnostiziert, nämlich die Gefahr, dauerhaft abgekoppelt zu werden im Wettbewerb mit den USA und China, mit allen Folgen, die das für die EU als Gemeinschaft hätte. Das ginge weit über wirtschaftliche Folgen hinaus. Und er sagte, es muss jetzt schnell gehen. Ein Grund, warum viele in Brüssel nervös werden, wie lange das jetzt mit der Kommissionsbildung noch dauert, so lange ruht ja der legislative Betrieb. Jeder Kandidat muss durch Anhörungen, werden die abgelöhnt, verzögert sich das Verfahren, eventuell müssen Alternativen nominiert werden, das dauert. Und gleichzeitig sind die Investitionsforderungen Draghis in einer Größenordnung, die von der Leyen Kompetenzen sprengen. Da müssen sich die Länder, die Staats- und Regierungschefs einig werden. Und das wird eine Herkulesaufgabe, die auch nicht in 1 oder 2 Gipfelnächten gelingen kann.
Inwieweit passt dieser Plan oder dieser Bericht von Draghi mit von der Leyens Herzensprojekt, dem Green Deal, zusammen?
Er passt gut zusammen und das ist ein Vorteil für von der Leyen in dieser Frage. Mario Draghi hat hier keine zusätzlichen Hürden aufgebaut. Es gibt gerade im rechten Spektrum, und das geht weit in die EVP hinein, diejenigen, die Teile des Green Deals, also der Umweltgesetzgebung, als Fessel für die Wettbewerbsfähigkeit sehen und das eine gegen das andere ausspielen wollen. Und hier hat Draghi klar formuliert, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Die gesetzlichen Grundlagen für den Green Deal, die wurden in den vergangenen 5 Jahren gelegt. Das muss jetzt umgesetzt werden. Dafür wird von der Leyen voraussichtlich häufig auf die Stimmen der Grünen wiederum angewiesen sein. Sie sehen einmal mehr, die nächsten Jahre werden ein Drahtseilakt für die Kommissionspräsidentin.
Ursula von der Leyen will eigentlich morgen ihr Team für die EU-Kommission präsentieren. Dass da schwierig werden könnte, darüber habe ich mit Klaus Remme in Brüssel gesprochen. Danke. Die Vorschläge, die zurzeit in der EU zur Eingrenzung der Migration kursieren, gehen so ziemlich in alle Richtungen. Abschreckung, Abschottung und Repression. Deutschland kontrolliert ab heute alle Grenzen, will mehr Dublin-Rückführung. Frankreich plant Ähnliches und die rechte Regierung in den Niederlanden, die will sogar eine Asylkrise ausrufen und damit EU-Recht aushebeln. Schweden geht einen etwas anderen Weg. Die konservative Minderheitsregierung, die von den rechtsradikalen Schwedendemokraten geduldet wird, die will Migranten die Ausreise schmackhaft machen mit sehr viel Geld. Migranten, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, sollen dafür umgerechnet 30.000 Euro erhalten. Julia Weschenbach.
Bis zu 30.000 Euro. Diese Riesensumme will Schweden künftig Migranten zahlen, die dem Land den Rücken kehren. Der Vorschlag stammt von den Rechten, die seit knapp 2 Jahren indirekt in der Regierung mitmischen. Als Mehrheitsbeschaffer für die bürgerliche Koalition drängen sie auf eine immer härtere Linie gegen Geflüchtete. Die Devise: nicht nur Einwanderung begrenzen, sondern Auswanderung vorantreiben. Der migrationspolitische Sprecher der rechten Schwedendemokraten Ludwig Aspling sagt über die Ausreiseprämie: Wir sehen das als letzten Ausweg in der Integrationspolitik. Wenn nichts anderes funktioniert, wenn wir sehen, dass es für bestimmte Personen keinen anderen Weg nach vorn gibt, wenn sie keinen Job finden und sich nicht integrieren, dann müssen wir ihnen ein Angebot machen, nach Hause zurückzukehren. Den Ausreisebonus gab es in Schweden zwar auch vorher schon, er war allerdings bislang wesentlich niedriger und wurde kaum in Anspruch genommen. Die starke Erhöhung ist eine von vielen Änderungen im Asylrecht, die die Regierung plant oder schon umgesetzt hat. Die Politikwissenschaftlerin Andrea Speha von der Uni Göteborg sagt: Die Regierung und die Schwedendemokraten versuchen, ein System für Integration und Migration zu entwerfen, das extrem restriktiv ist wie das dänische. Man will quasi in die Fußstapfen Dänemarks treten. Auch die hohe Prämie haben sich die Schweden beim Nachbarland abgeguckt. Allerdings, ein von der Regierung selbst in Auftrag gegebener Bericht sät Zweifel an deren Wirksamkeit. Der Autor des Berichts, der Ökonom Joachim Röst, geht nicht davon aus, dass das Geld erheblich mehr Menschen zum Auswandern bewegen kann. Und verweist dabei ausgerechnet auf den Nachbarn Dänemark. Dänemark zahlt einen ähnlich hohen Betrag für die freiwillige Ausreise. Dadurch hat die Auswanderung dort um 100 bis 200 Personen im Jahr zugenommen. Es gibt also einen Effekt, der ist aber bei weitem nicht so groß, dass ich ihn als wesentlich bezeichnen würde. In Schweden, schätzt Röst, könnte die Prämie dazu führen, dass rund 700 Migranten mehr pro Jahr das Land verlassen. Allerdings könne das Geld auch ein problematisches Signal an die verbleibenden Einwanderer in Schweden senden, meint er. Eine wahrscheinliche Folge ist, dass der Vorstoß zu einer Ausgrenzung führt. Ihr seid so unerwünscht, dass wir bereit sind, dafür zu zahlen, um euch loszuwerden. Das könnte wiederum dazu führen, dass einige Menschen ihre Motivation verlieren, sich zu integrieren. Und die Zahl dieser Menschen muss gar nicht so groß sein, bis der positive finanzielle Effekt dahin ist. Sparen, meint Röst also, kann Schweden durch die Maßnahme nicht unbedingt. Das allein dürfte aber auch nicht das Ziel sein, denn die Prämie und deren Verkündung dienen auch der Abschreckung. In der Flüchtlingskrise 2015 hat Schweden pro Kopf mehr Geflüchtete aufgenommen als jedes andere Land in Europa. Jetzt lautet die Botschaft: Schweden ist nicht mehr das Einwanderungsparadies, als das es mal galt. Geflüchtete sind hier nicht mehr willkommen.
Und das gilt nicht nur für Schweden. Schweden zahlt Migrantengeld für die Ausreise, ein Plan mit möglicherweise nur geringer Wirkung. Die schweren Regenfälle in Mittel- und Osteuropa gehen weiter und haben teils schwere Konsequenzen. Besonders heftig sind die Ausmaße momentan in Osteuropa und in Österreich. In Rumänien, Polen und in Österreich sind schon Menschen in den Fluten umgekommen. In Tschechien werden 4 Menschen vermisst. Polens Regierungschef Tusk sieht eine dramatische Herausforderung und hat das Krisenkabinett einberufen. Ich möchte über die Situation mit unserer Südosteuropa-Korrespondentin Silke Hane sprechen. Frau Hane, lassen Sie uns erstmal auf Rumänien blicken. Was ist über die Hochwassersituation dort bekannt?
Also in Rumänien kann man heute Morgen wohl von vorsichtiger Entwarnung sprechen. Es wurde zwar gestern noch ein Toter gefunden und eine Person galt noch als vermisst, aber die zahlreichen Dörfer, die da überflutet waren, sind das jetzt nicht mehr. Das heißt, Schlamm und Wasser kann jetzt aus den Häusern geschafft werden von den Einsatzkräften. Man muss ja dazu sagen, das ist im Osten des Landes, das ist eine ländliche Gegend, das heißt in Rumänien oft auch arme Gegend. Das sind kleine Häuser, oft einstöckig. Das heißt, da konnten sich die Menschen nicht in obere Stockwerke retten. Ungefähr 300 Menschen mussten deswegen von den Einsatzkräften gerettet werden. Es gibt jetzt ein Notquartier für diese Leute und die Regierung verspricht Geld.
In Rumänien gibt es ja besonders viele Todesopfer, die meisten momentan. Liegt das auch eben daran, dass diese Häuser so sind, wie sie gerade geschildert haben?
Ich gehe schwer davon aus, dass das eine Rolle gespielt hat, dass eben diese kleinen ländlichen Dörfer auch nicht in irgendeiner Form von Hochwasserschutz irgendwie profitieren konnten, sondern dass das Wasser da eben einfach durchgeschossen ist, die Donau da über die Ufer getreten ist in diesem ländlichen Raum und dann eben die Häuser ungeschützt überflutet hat.
Das Bundesland Wien, von wo Sie aus berichten, ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. Wie ist die Lage in Österreich momentan?
Genau, das Bundesland Niederösterreich, also das Bundesland um Wien herum, ist Katastrophengebiet. Da war es jetzt in der Nacht ruhig. Es soll aber heute weiter regnen und auch wieder stärker regnen. Besonderer Fokus auf dem Kamptal. Der Kamp ist ein Zulauf der Donau. Da gibt es einen Stausee, aus dem jetzt sehr viel Wasser abgelassen werden muss, damit es nicht über die Staumauer oben drüber schwappt. Das also nach wie vor eine kritische Situation. Da sind schon mehr als 1000 Häuser evakuiert worden. Allein bis gestern Abend auch mehr als 300 Leute. Also die Situation hier in Österreich bleibt doch sehr angespannt, vor allem weil der Regen eben noch heute, vielleicht auch morgen, weiter anhalten soll.
Also die Prognose ist, es wird weiter schlimm werden, weil die Regenfälle eben bis morgen noch anhalten und weitergehen.
Ja, und weil auch jetzt langsam die Schneefallgrenze steigt, was im Umkehrschluss heißt, dass in den unteren Lagen also Schnee anfängt zu schmilzen. Das heißt, da könnte noch mehr Wasser dazukommen. Also ich gehe davon aus, dass hier die Situation in den nächsten Tagen doch noch sehr angespannt bleibt.
Silke Hane über die Hochwassersituation in Österreich und in Osteuropa. Vielen Dank. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Kulzke. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin.